Die Leute fragen sich, was wird kommen? Wie wird es weitergehen mit der Wirtschaft? Andere interessiert das nicht oder sie kümmern sich da nicht darum, sondern ihr Interesse ist, wer wird Fußball-Weltmeister? Andere verbringen gar keine Zeit mit Gedanken in der Zukunft, sondern sie leben im Jetzt und Hier. Die Zukunft. Ist die Zukunft etwas, was dich mit Hoffnung erfüllt, mit Angst, oder lässt es dich kalt? Wir Christen wissen, über eine Zukunftsfrage müssen wir uns Gedanken machen, nämlich die Ewigkeit. Christen sind sich einig, das ist die wichtigste Frage unseres Lebens, sonst wären wir nicht hier. Trotzdem stelle ich fest, es gibt eine große Unsicherheit. Bin ich errettet? Wirst du die Ewigkeit bei Gott verbringen? Es wäre eine spannende Umfrage auf der Straße mit der Frage, wirst du die Ewigkeit bei Gott verbringen? Aber genauso wäre es auch eine spannende Frage unter Christen zu stellen. Wirst du die Ewigkeit bei Gott verbringen? Eine ganz persönliche Frage. Wie denkst du darüber? Wie würdest du antworten? Ja. Ja, ich denke schon, ich glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Oder ich weiß es nicht. Oder das kann man nicht wissen. Zu wie viel Prozent bist du dir sicher, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Und wovon hängt es ab? Dass dich Unsicherheit schenkt. Ist es, dass du dir unsicher bist, kommt es auf den Tag, die Laune Gottes an, wenn du eines Tages vor ihm stehen wirst? Es ist eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, eine wichtige Frage in deinem Leben. Hast du Heilsgewissheit? Wieso ist es eine richtige Frage? Die Heilsgewissheit befreit uns vor Angst. Ja, im Leben die Angst zu haben, ständig im Rücken, tue ich das Richtige. Wenn ich dies oder jenes tue, werde ich dadurch die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen können. Die Nachfolge Jesu Christi wird zur Last. Und es ist wichtig, eine Heilsgewissheit zu haben im Sterben. Es befreit uns vor der Angst vor dem, was kommt, was kommen mag. Stell dir vor, du liegst auf dem Sterbebett und du bist ungewiss, was kommt. Die Gläubigen in der Bibel werden uns nicht so gezeigt. Philipper 1,23, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein. Paulus ist sich gewiss, wo er sein wird. 2. Timotheus 4, Vers 8, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Da spricht Paulus kurz vor seinem Tod, er ist sich sicher, er wird bei Gott sein. Wären die christlichen Märtyrer in den Tod gegangen, wenn sie nicht sicher wären, wohin sie kommen? 1. Johannesbrief lehrt uns, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Das Verb meint verstehen, damit ihr verstehen könnt. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr verstehen könnt. Ja, was sollen wir verstehen? Dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Johannes 5, Vers 13. Paulus, Johannes sind sich gewiss, es gibt eine Heilsgewissheit. Doch woher kommt diese Heilsgewissheit? Paulus schreibt an die Römer, so macht sein Geist, also Gottes Geist, uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist in uns bezeugt uns selbst, dass wir errettet sind. Das heißt, der Heilige Geist schenkt uns Gläubigen diese Gewissheit der Errettung. Hast du diese Gewissheit? Eine Gewissheit, die wir nur haben können durch den Heiligen Geist. Eine Gewissheit, die wir nur haben können, wenn wir uns gewiss sind, uns ist vergeben. Und deswegen stellt sich als erstes die Frage, wie werden wir denn errettet? Das aktuelle Kinderlied, das ihr sehr wahrscheinlich jetzt alle auswendig kennt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ich bin ja kein Grammatikfan, aber es ist wichtig, hier die Grammatik zu beachten. Das Ganze steht nicht im Konjunktiv, in der Wahrscheinlichkeitsform. Dann würde es heißen, denn aus Gnade werdet ihr vielleicht oder möglicherweise errettet. Nein, es heißt, denn aus Gnade seid ihr errettet. Ihr seid, es ist ein Ist-Zustand, der hier beschrieben wird. Und es ist wichtig für Christen, das zu beachten. Und so ist es eben wichtig für uns Christen, genau auch diesen Vers auswendig zu lernen, dieses Lied innerlich zu singen, denn aus Gnade seid ihr rettet. Aus Gnade allein, sola gratia, bist du gerettet. Denn aus Glaube allein, sola fide, bist du gerettet. Nur Christi Tat, solus Christus, er rettet dich. Die Gnade betont die Seite Gottes, der Glaube unserer Seite. Und entscheidend ist die Aussage hier, Glaube. Und das ist die Lehre des Neuen Testamentes, aus Gnade allein bist du errettet. Es ist nicht die einzige Stelle, Römer 10, Vers 4, denn durch Christus ist es des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Römer 10, Vers 10, denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, die Frage, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, kannst du beantworten, indem du sagst, ich glaube. Allein durch Glaube bist du errettet. Heilsgewissheit bekommst du, wenn du glaubst. Aber was heißt es, zu glauben? So deutlich die Schrift ist, durch Glaube allein bist du gerettet, genauso deutlich ist sie, dass wir den Glauben prüfen sollen. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Gottes Wort heißt also, erforsche dich, prüfe dich, ob du wirklich Glaube hast. Prüfe dich. Im Alltag kennen wir das, wenn der Vater die aufgehängte Schaukel prüfen muss, ob sie dem Gewicht der Kinder standhält. Er zieht daran, stellt sich vielleicht selbst drauf, ja, das hält. Oder die Mutter prüft das Essen, ist da zu viel Salz drin, zu wenig Salz drin? Aber wie machen wir das mit dem Glauben? Habe ich richtigen Glauben? Das ist entscheidend, wenn du Heilsgewissheit haben möchtest. In der Bibel habe ich drei falsche Glaubensarten gefunden. Einen toten Glauben, der nicht rettet. Der Glaube der Dämonen, der nicht rettet. Den falschen Glauben, der nicht rettet. Wenn wir also sagen, Glaube allein errettet dich, dann ist entscheidend, welcher Glaube du hast. Was ist also der richtige Glaube? Der Inhalt unseres Glaubens ist entscheidend. Glaube an das richtige Evangelium. Was wäre das falsche Evangelium? Du könntest eine Heilsgewissheit dadurch haben, durch die Irrlehre der Allversöhnung. Jeder wird eines Tages errettet werden. Du kannst eine falsche Heilsgewissheit haben durch Taten. Du kannst eine Heilsgewissheit haben, dass du jeden Gottesdienst besucht hast. Durch Gemeindezugehörigkeit, durch die Taufe, die Kommunion oder die Konfirmation bestätigt ja die Taufe. Auch wenn die Taufe wichtig ist, es ist mir nur eine Person im Neuen Testament bekannt, die gläubig ist, die nicht getauft ist, der Herrscher am Kreuz, aber er hatte keine andere Möglichkeit. Taufe ist wichtig. Aber Taufe allein rettet dich nicht. Das wahre Evangelium. Es gibt eine Hölle für Ungläubige. Und die Rettung hängt nicht an den Werken. Wir haben nun einige Bibelverse gehört. Ich möchte nun den New City Katechism zitieren. Er gibt die Antwort auf die Frage, wie kann ich errettet werden? Sprich, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Allein durch den Glauben an Jesus Christus und an seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz. Ein wichtiger Punkt: An wen glauben wir? An Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht nur einfach eine historische Person, ja, er ist eine historische Person, aber wenn wir sagen, dass wir an ihn glauben, meinen wir was Bestimmtes damit. Das apostolische Glaubensbekenntnis hilft hierbei. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das Glaubensbekenntnis hat ja eine Absicht. Das Glaubensbekenntnis wurde formuliert, um sich von Irrlehren zu distanzieren, um eben sich von Sektieren zu unterscheiden. In der Kirchengeschichte haben wir mehrere solche Bekenntnisse, eben Abgrenzungen gegenüber Irrlehren. Und die Ausführungen zeigen, welche Themen eben zur Diskussion standen. Zum Beispiel die Dreieinigkeit. Ich glaube an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Es verbindet das Alte und das Neue Testament, das ebenfalls umstritten war. Einige verworfen das Alte Testament und sagten, nur das Neue Testament ist noch relevant. Und wir sehen ganz viel Jesus Christus. Es ist sehr ausführlich, das Glaubensbekenntnis. Wahrscheinlich, weil es der Hauptpunkt ist, der Irrlehre war, aber gleichzeitig, weil er der Hauptinhalt unseres Glaubens ist, wer an den Sohn glaubt. Es wird von der Göttlichkeit gezeugt. Er ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Er ist Mensch. Er ist geboren von der Jungfrau Maria. Er hatte einen physischen Leib. Das heißt, er hat Leid ertragen. Ja, er hat Tod erfahren am Kreuz. Er ist auferstanden, das heißt, er hat den realen Tod erlebt, aber ist auferstanden in Ewigkeit. Es ist die Rede von der Parousie, das heißt der Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, das Glaubensbekenntnis bezieht sich auf die biblische Lehre. Heute wird das apostolische Glaubensbekenntnis oft so verstanden, dass der kleinste gemeinsame Nenner, Aber wahrscheinlich ist es eher so gedacht, dass die Autoren des apostolischen Glaubensbekenntnisses eben die Hauptpunkte der Irrlehre relativieren wollten und eine Zusammenfassung der biblischen Lehre bezeugen wollten. Wir glauben an den biblischen Jesus Christus. Glaubst du an den biblischen Christus? Kannst du vielleicht einige Dinge daran nicht glauben? Bitte Gott darum. Herr, ich möchte glauben. Hilf meinem Unglauben. Vielleicht hast du einige Probleme mit einigen Lehren aus dem Neuen Testament oder auch dem Alten Testament. Bitte den Heiligen Geist um Korrektur. Was wir glauben, haben wir eben gehört. Wie werden wir errettet? Durch den Glauben an seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz. Das heißt, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, 24. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26. Unser Glaubensinhalt ist der stellvertretende Sühnetod Jesu Christi. Das heißt, anstelle, dass die Strafe auf uns gekommen wäre, ist sie auf Jesus Christus. Wie wirst du errettet? Allein durch Glauben an Jesus Christus und an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz an deiner Stelle. Er hat alles bewirkt. Ich habe eben gesagt, einen falschen Glauben, den ich finde im Neuen Testament, ist der Glaube der Dämonen. Was meine ich damit? In Bezug auf die Jakobusstelle ist deutlich, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Das heißt, die Dämonen haben an dieser Stelle zwar den richtigen Glauben gehabt, sie glauben, dass es nur einen Gott gibt, den Jahwe Gott, aber trotzdem sind sie erfüllt mit Furcht und Zittern. Ich gebrauche dieses Beispiel hier, dass der Inhalt deines Glaubens wahr sein kann, aber es hat keine persönlichen Konsequenzen für dich. Es gibt keine persönliche Entscheidung, aber die persönliche Entscheidung ist das Entscheidende. Wenn ich dir zum Beispiel erzähle, dass ich in den Sommerferien Urlaub mit meiner Frau mache. Wir fahren, es ist nicht so, aber wir würden 2 Wochen in den Urlaub fahren, ohne Kinder, in ein Wellnesshotel mit Buffet jeden Abend, einen riesen Saunabereich, Zimmer mit Erlebnisbad und Aussicht auf die Alpen. Einfach ein Urlaub, der keinen Wunsch offen lässt. Aber kommen wir auf den Punkt. Das Entscheidende ist, wessen Frau es ist. Fahre ich mit deiner Frau in den Urlaub oder mit meiner Frau? Fahre ich mit seiner Frau in den Urlaub oder irgendeiner Frau? Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich die 2 Wochen mit meiner Frau verbringe oder mit deiner Frau. Und bei dem rettenden Glauben ist der persönliche Glaube entscheidend. Wir werden nicht errettet, weil unsere Eltern geglaubt haben, weil wir einen Taufpaten hatten oder weil sonst irgendwer einen großen Glaube hatte, sondern dein ganz persönlicher Glaube ist entscheidend. Johannes 1, Vers 12. Denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Denen, die glauben, die, die ihn aufnahmen, das sind die Kinder Gottes. Die persönliche Beziehung zu Gott ist entscheidend und die persönliche Beziehung zu Gott bedeutet auch Liebe zu Gott zu haben, seinen Herrn zu lieben. Wie kann ich errettet werden und die Ewigkeit bei Gott zu verbringen? Allein durch deinen persönlichen Glauben an Jesus Christus und an seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz für dich. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und da feiern wir genau das. Christi Werk ist vollbracht. Christi Werk, es ist der Sühnetod. Die Strafe Gottes liegt nicht mehr auf dir oder auf mir, sondern hat mit voller Wucht Jesus Christus getroffen. Wir hätten diese Strafe verdient. Jesus Christus nahm diese Strafe aber auf sich, damit du, damit ich, die Glauben gesühnt sind. Im Abendmahl geben wir diesen Ausdruck, Herr, ich glaube. Ich nehme diesen stellvertretenden Tod in Anspruch. Alles, was du tun musst, um Heilsgewissheit zu haben, ist zu glauben, dass Jesus Christus an deiner Stelle gestorben ist. Weil Jesus Christus am Kreuz alles bewirkt hat, dir ist vergeben. Du kannst nun ohne Zweifel vor Gott treten, denn er steht zu seinem Wort. Hast du keine persönliche Entscheidung getroffen, so geh Schritte. Geh in Gespräche mit deiner Vertrauensperson oder Vertrauenspersonen. Sprich mit ihnen darüber, was hindert dich daran. Arbeite daran, bleib nicht einfach stehen. Und zum Dritten, der rettende Glaube ist kein toter Glaube. Rettender Glaube hat eine Auswirkung. Und jetzt kommen wir auf einen interessanten Punkt. Heißt es nun, Glaube plus errettet dich, oder ist es tatsächlich nur der Glaube? Das Problem ist ja, wenn du Glaube plus vertrittst, dann kannst du schlussendlich nie Heilsgewissheit haben. Denn die Frage ist, welche Werke müssen auf deinen Glauben folgen? Oder welche Werke wirst du tun, wo du dein Seelenheil verlieren wirst? Deswegen kannst du Heilsgewissheit haben? Wie weit musst du in der Heiligung vorangekommen sein, damit du dir sicher bist, du bist gerettet? Aber die Bibel lehrt, Glaube allein errettet. Glaube allein, durch den Glauben seid ihr errettet. Aber die Bibel lehrt, Glaube hat eine Auswirkung auf dein Leben. Das heißt, ein Glaube darf nicht tot sein. Ein rettender Glaube hat Einfluss auf dein Leben. In der Bibel haben wir das negative Beispiel vom Sauerteig. Ich gebrauche es nun als ein positives Beispiel. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Glaube durchsäuert den ganzen Menschen. Der Glaube hat Auswirkung auf den ganzen Menschen. Sonst ist dein Glaube tot. Und es ist kein rettender Glaube. Paulus beschreibt das Leben eines Christus als Kampf. Sein Inneres kämpft gegen den Heiligen Geist. Manchmal tun wir Dinge nach dem Willen des Heiligen Geistes und manchmal nicht. Das ist die Tatsache. In der Apostelgeschichte, da begegnen wir verschiedenen Bekehrungen. Und das häufigste Merkmal der Bekehrung ist, sie taten Buße und kehrten um. Paulus schreibt zu den Korinthern, ich fürchte, dass viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifungen, die sie getrieben haben. Seine Angst war, da war gar keine Umkehr, da war gar keine Buße. Sie bereuten ihren Weg gar nicht. Ein wesentlicher Punkt der Bekehrung ist das Sündenerkenntnis, die Sündenerkenntnis. Wieso halten wir sonst Jesus notwendig? Die frohe Botschaft ist, dass unsere Schuld auf Jesus Christus liegt. Deswegen gehört Schulderkenntnis dazu. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. In Johannes Evangelium lesen wir, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. ein Werk des Heiligen Geistes ist die Sündenerkenntnis. Das ist erstmal einmalig bei der Bekehrung. Haben wir die Erkenntnis, wir haben gesündigt. Ich brauche Jesus Christus, sonst bin ich verloren. Aber es ist ein beständiges Werk des Heiligen Geistes in uns. Es ist nicht ein abgeschlossenes Werk des Heiligen Geistes. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, ja, ich bin ja auch Sünder. Es ist die tiefe Erkenntnis, die tiefe Betroffenheit, das tiefe Erschüttertsein über deine Verlorenheit. Es ist die tiefe Erschüttertheit über deine Sünde, über deine Schuld in deinem Leben. Und so machen wir uns die Worte des Zöllners in Lukas 18 zu eigen. Sei mir, Sünder, gnädig. Wir sind Menschen und wir Menschen werden bis zu unserem Lebensende immer sündigen. Die Reformatoren haben geschrieben, es ist nicht möglich, nicht zu sündigen. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht verherrlicht. Und deswegen öffnet der rettende Glaube uns die Augen für die eigene Schuld. Es ist das tiefe Erschüttertsein über unsere eigene Schuld. Viele meinen, die Offenbarung von Sünde tut uns nicht gut. Viele meinen, das ist nur deprimierend. Es tut meiner Person nicht gut, wenn ich jedes Mal darüber erschüttert bin, wie falsch ich lebe. Wenn ich jedes Mal erschüttert bin, welche Schuld ich in meinem Leben habe. Aber ich glaube, die Sündenerkenntnis ist genau der Wille Gottes. Der genau die Überzeugung dich zum Kreuz führt. Wenn du davon überzeugt bist, dass du ja gar nicht so schlimm bist, ja, du bezeugst, ja, ich bin ja auch Sünder, aber irgendwie alle anderen sind doch schlimmer als ich, dann ist es zum Schluss ein Glaube plus deiner Heilsgewissheit. Ich glaube, darum bin ich errettet, aber ich bin ja auch ein guter Mensch. Deswegen bin ich errettet. Sündenerkenntnis macht dich voll und ganz abhängig von Gott. Sündenerkenntnis treibt dich zum Kreuz. Wenn wir sagen, aus Johannes, 1. Johannesbrief wieder, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn, damit ist Jesus Christus gemeint, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Sündenerkenntnis treibt uns zu Gott. Der rettende Glaube weiß, nur bei ihm ist Rettung zu finden. Rettender Glaube. Ein rettender Glaube ist kein toter Glaube, sondern ein rettender Glaube offenbart dir deine Sünde. Ein rettender Glaube bringt dich zur Buße und zur Umkehr, nicht zu einem perfekten Leben. Solange du nicht verherrlicht bist, kannst du nicht sündigen. Solange wir nicht verherrlicht sind, werden wir sündigen. Aber der rettende Glaube zeigt sich darin, dass uns Sünde offenbart wird und uns in die Arme Jesu Christi treibt, denn nur sein Werk befreit. Hast du Probleme damit? Dann demütige dich vor Gott. Denn Gott ist gnädig dem Demütigen. Bitte Gott, dass er dir Sünde offenbart. Bitte Gott, dass der Heilige Geist in dir dein steinernes Herz bearbeitet, dass keine Verhärtung ihm gegenüber mehr ist. Dass er dir ein Herz der Umkehr, der Buße schenkt. Können wir Heilsgewissheit haben? Ja, können wir. Indem wir einen lebendigen Glauben haben, der sich nicht als tot erweist, indem wir an den wahren biblischen Jesus glauben, indem wir sein Werk für uns persönlich in Anspruch nehmen. Die Heilsgewissheit befreit dich zum Dienst an Jesus Christus. Deshalb, statt ein Leben moralischer oder geistlicher Gleichgültigkeit zu führen, schenkt das für ein für alle Mal Werk von Jesus Christus und der volle Heilsgewissheit Glaube, der dadurch gewirkt wird, dem Gläubigen den mächtigsten Antrieb, ein Leben zur Ehre und zum Wohlgefallen Gottes zu führen. Die Heilsgewissheit befreit uns zum Dienst für den Herrn. Und ich wünsche dir, dass du diese Heilsgewissheit in deinem Leben hast, dass du diese Heilsgewissheit, dass sie dich frei macht vor der Angst, nicht genügen zu können. Das Werk ist vollbracht. Dass du diese Heilsgewissheit haben kannst und dass du in die Zukunft schauen kannst voller Gewissheit, egal was kommt, ob Tod kommt, weil du Heilsgewissheit hast. Weil du weißt, wo du sein wirst nach dem Tod. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Werk am Kreuz. Wir danken dir für dein Werk, das alles vollbracht hat. Ja, wir danken dir, dass der Glaube allein rettet, dass wir sagen können, bekennen können mit unserem Mund, ja, Herr, ich glaube, und das genügt. Herr Jesus Christus, wir haben gesehen, wie es auch falschen Glauben im Neuen Testament gibt, und wir bitten dich, dass wir wirklich diesen Glauben haben, ja, dass du uns überführst durch diesen Glauben, dass du uns immer wieder auch zeigst, wo wir eben den falschen Glauben haben. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass wir voll und ganz auf dich vertrauen dürfen, auf dein Wort vertrauen dürfen und so diese Heilsgewissheit bekommen dürfen. Ja, Vater im Himmel, schenke uns diese Heilsgewissheit, dass wir befreit sind für den Dienst für dich, dass wir so befreit sind, ohne Angst im Alltag zu sein, dass wir befreit sind, ohne Angst unseren Dienst zu tun für dich, dass wir voller Freude den Dienst vollbringen dürfen. Schenke du das in uns. Amen.